Ich habe Folgendes mit euch vor. Wir wollen jetzt mit 4. Mose 11 weitermachen. Euch ist klar, dass wir heute nicht im Detail alles besprechen können. Aber ich versuche zumindest in groben Zügen bis Kapitel 25 oder 24 mit euch heute zu kommen. Und dann ist halt die Frage, wie wir auseinandergehen wollen. Also ich habe jetzt nicht vor, mit euch irgendwie eine Arbeit zu schreiben oder ganz streng zu sein, aber ich würde euch Folgendes anbieten, dass ihr mir in den nächsten 2 Wochen zwei Fragen beantwortet. Und die erste Frage wäre, dass ihr 4. Mose aufschreibt und mir zu jedem Kapitel eine Kapitelüberschrift anfertigt, die auch ein bisschen ausführlicher sein kann. Und zum Zweiten, dass ihr einfach mal aufschreibt, was bei euch so von den 3 Tagen zurückgeblieben ist. Also das ist für mich auch mal interessant, was euch besonders angesprochen hat oder wo ihr denkt, da hat sich was verändert bei euch oder wo ihr etwas Neues über den Herrn Jesus kennengelernt habt oder wie auch immer. Manchmal ist es ja gut, man setzt sich nochmal hin und man schreibt einfach mal manche Dinge auf. Und ich verpflichte mich auch, dass ich jede Zuschrift von euch beantworten werde. Also ich finde es immer ganz nett. Also ihr merkt hoffentlich, dass ich jetzt nicht hierher komme und hier irgendwie so einen Job mache, sondern das ist mir ein Herzensanliegen und ich habe auch ein echtes Interesse an euch. Natürlich kann ich jetzt nicht jeder Person irgendwo eine stundenlange Aufmerksamkeit widmen, aber ich gebe mir Mühe, die Namen zu lernen, wenn ich euch mal irgendwo wieder treffe, dass ich dann sofort weiß, dass das Lodi ist. Ja. Ich glaube, dass ich den Namen nicht vergessen werde. Aber das sage ich nochmal am Schluss. Wir lesen jetzt 4. Mose 11, die ersten 9 Verse. Und es geschah, als das Volk sich beklagte, dass es übel war in den Ohren des Herrn. Und als der Herr es hörte, da erglühte sein Zorn und ein Feuer des Herrn entbrannte unter ihnen und fraß am Ende des Lagers. Und das Volk schrie zu Mose und Mose betete zu dem Herrn. Da legte sich das Feuer. Und man gab diesem Ort den Namen Tapera, weil ein Feuer des Herrn unter ihnen gebrannt hatte. Und das Mischvolk, das in ihrer Mitte war, wurde lüstern und auch die Kinder Israel weinten wiederum und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Wir gedenken der Fische, die wir in Ägypten umsonst aßen, der Gurken und der Melonen und des Lauchs und der Zwiebeln und des Knoblauchs. Und nun ist unsere Seele dürre und gar nichts ist da, nur auf das Mann sehen unsere Augen. Das Mann aber war wie Koriandersamen und sein Ansehen wie das Ansehen von Bdellion. Das Volk lief umher und sie sammelten und mahlten es mit Handmühlen oder zerstießen es in Mörsern und sie kochten es in Töpfen und sie machten Kuchen daraus und sein Geschmack war wie der Geschmack von Ölkuchen. Und wenn des Nachts der Tau auf das Lager herabfiel, so fiel das Mann auf dasselbe herab. Ich habe aufgeschrieben das Wort Murren. Und wenn man diese Kapitel weiterliest, eigentlich bis Kapitel 21, dann fällt uns auf, dass die Grundhaltung des Volkes immer Murren war. Und wir erfahren im 5. Buch Mose, dass Gott gesagt hat, ich habe euch durch die Wüste geführt, um euch 2 Dinge zu zeigen. Was wollte er ihnen zeigen, Markus? Wozu diente dann diese Wüstenreise, die sich nach Kapitel 14 anschließt? Er wollte ihnen zeigen, was in ihren Herzen ist und er wollte ihnen zeigen, was in seinem Herzen ist. Und es wird sehr, sehr deutlich, was in ihrem Herzen war und das ist das Problem der Undankbarkeit. Und dabei möchte ich gerne mal 10 Minuten stehen bleiben. Und ich glaube, dass das bei uns heute extrem ausgeprägt ist. Deswegen habe ich mal hingeschrieben, wir wollen mal einen kleinen Exkurs Dankbarkeit machen. Und diese Geschichte in Lukas 17, die euch allen bekannt ist, macht ja irgendwie ein Problem deutlich, wo die 10 Aussätzigen sind und die Aussätzigen werden geheilt. Jetzt habe ich schon wieder deinen Namen vergessen. Ludwig. Und ich weiß nicht, ob du dir vorstellen kannst, wie ein Aussätziger aussieht. So, hast du mal Bilder gesehen? Oder was überhaupt Aussatz ist? Das ist eine Krankheit, genau. Und wie äußert sich die Krankheit? Flecken, genau, damit geht's los. Aber wie geht das denn weiter? Es kurze, deutliche Beschreibung. Es fault alles ab. Das heißt, es ist ganz schrecklich. Der Aussatz ist in der Bibel ein Bild der Sünde. Und Sünde beginnt immer mit einer Erhöhung. So steht es in der Bibel. Der Aussatz fängt an, indem sich eine Erhöhung auf der Haut bildet. Und das ist schon das Erste, was wir daraus lernen können, dass die Sünde immer Stolz und Hochmut hervorbringt. Und dann führt diese Krankheit schleichend zum Tod. Und bevor man stirbt an der Krankheit, führt sie zur Isolation. Denn die Aussätzigen mussten normalerweise ihre Städte verlassen und die wohnten vor den Toren der Stadt und haben da vegetiert. Und genau das passiert heute mit den Leuten. Das Erste, was wir finden, das ist unser Freund Trump, ein gutes Beispiel, das ist einfach Hochmut. Das ist eine unerträgliche Arroganz und ein sich zur Schau stellen und einfach laut und deutlich sagen, also ich komme zuerst, ja, America first. Wenn man diese Person studiert, ist es ein herrliches Anschauungsmaterial, wie verfinstert und wie verirrt ein Mensch sein kann. Und dann führt es zur Isolation. Und ich fand das sehr interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt, dass man vor 2 Jahren in England ein Ministerium für Einsamkeit gegründet hat. Habt ihr das mitbekommen? Das ist kein Witz. Also es gibt ja für alles Ministerien, für Landwirtschaft und für alles Mögliche. Und man hat in England gemerkt, dass sie ein Phänomen haben in der Gesellschaft. Und das Phänomen ist, dass Leute dermaßen vereinsamen, dass man als Regierung beschlossen hat, darauf müssen wir reagieren. Also wir müssen ein Ministerium einrichten, wo wir etwas gegen diese Einsamkeit machen können. Und das ist natürlich ein Gradmesser, wie krank eine Gesellschaft ist. Normalerweise besteht eine Gesellschaft aus Menschen, wie eben die Herrnhuter Brüdergemeine, dass sie zusammenleben und Dinge gemeinsam haben. Zum Beispiel gibt es ja eine Form des Zusammenlebens, die es früher immer noch gab, und das nennt man Familie. Da gibt es einen Vater und eine Mutter und da gibt es Kinder und die leben zusammen und deswegen werden die nicht einsam. Und wenn eine Familie richtig gut funktioniert, dann kümmert sie sich auch sogar noch um Opa und Oma. Gibt die nicht irgendwo ab, sondern macht eine Einliegerwohnung und sieht zu, dass man die auch noch pflegt, sodass niemand einsam wird. Aber wenn wir die Familie demontieren und die Ehe demontieren, dann werden Menschen sehr einsam. Ich habe immer eine alte Schwester besucht in Leipzig zu DDR-Zeiten. Die wohnte in so einem 16-Geschosser und der 16-Geschosser hatte auf einer Ebene 25 Wohnungen. Und dann hat sie mir erzählt, Klaus, stell dir vor, neulich kam der Leichenwagen und dann hat er eine tote Frau abgeholt. Und sie lag bereits 6 Wochen in ihrer Wohnung und es hat keiner gemerkt. Sie hatte keinen und sagt sie, obwohl wir ja jeden Tag im Fahrstuhl stehen, aber du weißt gar nicht, wie der andere heißt. Und ja, das kommt vor. Und das war für mich irgendwie so ein Gradmesser, wie schrecklich es ist, wenn wir einsam sind. Und die Ursache für Einsamkeit ist die Sünde. Sünde treibt uns immer in die Einsamkeit, ja? Aber wenn du Frieden mit Gott hast, dann treibt dich das immer mit Menschen zusammen. Also ich komme ja aus der Uckermark und da gibt es kaum Christen und es gibt überhaupt keine christliche Lebensweise und unsere Nachbarn, die besuchen uns manchmal einfach nur, um unter Menschen zu sein. Und sie sagen also, Klaus, wir haben so eine Silvesterandacht gemacht, eine recht ausführliche. Und dann sagen sie, also wir sitzen ganz alleine zu Hause, können wir nicht mehr eine Zeit bei euch mitsitzen? Ich sage, klar, also bei uns sitzen 80 Leute, dann sind wir 82. Setzt euch einfach dazu. Und da sind die selig. Und sie sind zuerst selig, weil sie neben Menschen sitzen können. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Wir sind eine Großfamilie. Ich bin manchmal selig, wenn ich alleine bin. Nicht als Folge der Sünde, sondern weil ich einfach mal mein Hirn ein bisschen sortieren kann, ja. Aber, also wir brauchen sicherlich beides. Aber normalerweise sind wir Menschen ja Herdentiere, ja. Und vor allen Dingen als Christen auch Herdentiere, ja. Deswegen solltet ihr irgendwie von Zeit zu Zeit auch für die Gemeinde danken, dass ihr in die Gemeinde gehen könnt, dass ihr andere Menschen trefft und dass ihr gemeinsam Gott loben könnt. Natürlich haben wir alle eine Macke und man ärgert sich übereinander und so, keine Frage. Aber grundsätzlich ist es ein großes Geschenk, dass wir als eine Herde zusammen sein dürfen. So, das ist der Aussatz, ja? Und dann führt er zum Tod. Und ich glaube, dass das sehr schrecklich ist, wenn ich Aussatz hätte, Ludwig, und ich spiele sehr gerne Klavier. Und wenn ich plötzlich meine rechte Hand einbüßen müsste. Und dann fing das an zu stinken. Das war alles vereitert. Und die hatten damals keine Notaufnahme. Die konnten nicht irgendwo hingehen. Dann haben die sich irgendwelche Lumpen genommen. Dann haben sie die drum. Und dann hat der eine den anderen getroffen. Dem fehlte schon der rechte Fuß. Und der eine konnte laufen. Und der andere konnte noch so ein bisschen machen. Und dann haben die sich irgendwie versucht, am Leben zu erhalten. Es war ein elendes Leben. Und jetzt erfahren die plötzlich, Jesus kommt. Und dann machen die sich auf die Reise und gehen dahin. Und als er in ein gewisses Dorf eintrat, begegneten ihm 10 aussätzige Männer, die von Ferne standen. Und sie erhoben ihre Stimme und sprachen, Jesus, Meister, erbarme dich unser. Und dann sagt der Herr, geht zu den Priestern, zeigt euch den Priestern. Und als die auf dem Weg sind, dann merken die, dass die wieder olympiatauglich werden. Ja? Dann merkt er, oh, mein Bein ist wieder da. Ja? Und der andere hat seinen Arm wieder. Und ich meine, was ist das für ein Wunder? Also ich habe mal Ohrenschmerzen gehabt als Jugendlicher. Ich bin überhaupt, als Mann ist man ja gegen Schmerzen immer sehr empfindlich. Und die waren unerträglich. Es tat so weh. Und dann bin ich zum Arzt und dann hat diese Ärztin, war das, die hat irgendwie nur so einen Tropfen Dreck da rausgeholt, also mit so einer Spritze, plupp, kam da so ein Korken raus. Und mit einem Schlag waren die Schmerzen weg. Das habe ich nie wieder erlebt. Also sonst hast du ja Schmerzen, die kommen langsam und die gehen langsam wieder. Aber das war eine Erlei, ich bin da von dem Stuhl gesprungen, die Treppe runter und die wollte noch irgendwie eine Unterschrift von mir. Ich sage, die kriegen das nächste Mal. Es ist einfach, es ist herrlich. Ja. Und so müssen sich die Aussätzigen gefühlt haben. Mit einem Schlag waren die gesund. Und was ist das Normalste von der Welt, Ludwig? Dass du dich bedankst. Du gehörst wieder zu den neuen Mensch. Dass du umdrehst und sagst, Mensch, der hat mich geheilt. Ich habe meinen Fuß wieder, ich habe meine Hand wieder, ich stinke nicht mehr. Ich kann wieder ins Dorf gehen, ich kann wieder mit den anderen zusammenleben. Das ist doch fantastisch. Und dann kommt einer zurück, und das war auch noch ein Ausländer, ein Samariter. Und dann steht der Herr da, und die Bibel berichtet es extra so, und dann sagt er, Mensch, wo sind eigentlich die Neuen? Ja, gibt's 1000 Kinderlieder, wahrscheinlich bei euch auch, ja. Wo aber sind die Neuen? Das haben wir als Kinder hoch und runter gesungen, aber natürlich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Aber hier sagt der Herr, wo sind die Neuen? Es ist ein latentes Problem bei uns, dass wir nicht dankbar sind. Oder dass wir zumindest sehr undankbar sind. Steht das nicht auch in 2. Timotheus 3? Bei dieser herrlichen Zusammenfassung. Genau. 2. Timotheus 3. Denn die Menschen werden eigenliebig sein, geldliebend, prahlerisch, hochmütig, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar. Das ist einfach eine Grundhaltung. Und davon sind wir nicht frei. Leider nicht. Es gibt viele Dinge, die nehmen wir so als selbstverständlich an und wir gehen einfach nicht zu dem Verursacher und sagen, ich möchte mich bei dir dafür bedanken. Gibt es denn nicht irgendwelche Sachen im menschlichen Bereich, wo andere sehr nett zu dir sind? Und dann wäre es doch eigentlich das Normalste, dass ich wenigstens verbal hingehe und sage, du, das und das habe ich erlebt, ich möchte mich dafür bei dir herzlich bedanken. Also vielleicht sollten wir Männer mehr damit anfangen, uns bei unseren Frauen zu bedanken für viele Sachen, die so selbstverständlich sind. Aber wo Frau, da fällt mir gerade ein, ich habe heute mit meiner Frau gesprochen, heute früh, und sie lässt euch herzlich grüßen. Das macht sie nicht immer, aber heute Morgen hat sie es gemacht. Dankbarkeit. Wo aber sind die Neuen? Und dann kommt dieser Vers, den ich schon zitiert habe, in 1. Thessalonicher 5, Vers 17. Da steht, freut euch alle Zeit, betet unablässig, Dank sagt in allem, denn dies ist der Wille Gottes in Christus Jesus gegen euch. Und wenn wir in 4. Mose 11 sehen und in den folgenden Kapiteln, dass das ein großes Problem des Volkes Israel war, dann müssen wir unbedingt daraus lernen. Und ich glaube, dass es so ein Privileg ist, wenn man mit Menschen zusammen sein darf, die dankbar sind. Also mein Mitstreiter auf dem Reiherhals, der hat eine Kinderfreizeit gemacht und einen Film gedreht über die Kinderfreizeit. Und 14 Tage später hat er allen Kindern, das waren 40 Kinder, eine CD zugeschickt mit dem Film drauf, ein nettes Briefchen und so. Und dann haben wir uns 14 Tage später getroffen und sagte, du, es hat sich nicht einer dafür bedankt. Sagte, ich bin irgendwie frustriert. Die Kinder freuen sich, die haben die CD in den Rechner, sie gucken sich den Film an, aber man denkt einfach nicht darüber nach, du, ich habe das gekriegt und vielen Dank für eure Arbeit oder ja, jetzt will man ja von den Kindern auch nicht so viel erwarten, ja, aber dass einfach null Reaktion zurückkommt. Und das erleben wir ganz oft, wir machen irgendwas Dann ist eine Freizeit vorbei, dann machst du Bilder, dann schreibst du nochmal einen Brief, schickst die Bilder hinterher. Null Reaktion. Ist irgendwie frustrierend, oder? Oder schade, oder? Warum können wir uns nicht mal so für Banalitäten auch bedanken? Und das ist nur das Vorspiel. Jetzt kommen wir zu dem Eigentlichen, dem Prophet Dankbarkeit. Und das ist Römer 1, das möchte ich gerne mit euch lesen. Warum geht ein Mensch verloren? Was ist das Kennzeichen eines Sünders? Also meine Nachbarn sagen immer, ich habe nicht gemordet und auch nicht die Ehe gebrochen. Warum soll ich in die Hölle kommen? Und da sage ich ihm, du, das ist nicht das Problem. Das Problem bei dir ist, dass du undankbar bist. Da guckt er mich an, wie die Kuh, wenn es donnert. Wie undankbar. Ich sage, hast du einmal in deinem Leben Gott gedankt? Nö. Ich sage, genau, deswegen kommst du in die Hölle. Er sagt, das ist nicht dein Ernst. Ja, ich sage, das muss ich dir jetzt ein bisschen erklären. Das ist deine Lebenshaltung. Du bist das Geschöpf Gottes. Und Gott hat dich mit allem reich gesegnet. Und dann steht in Römer 1, Vers 21, weil sie Gott kennend ihn weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, sondern in ihren Überlegungen in Torheit verfielen und ihr unverständiges Herz verfinstert wurde. Das ist ein Vers, den muss man sich rot anstreichen. Das ist das Kennzeichen eines Sünders. Und das Kennzeichen eines Sünders ist, dass er undankbar ist. Und das können die Leute viel besser verstehen. Ja? Also diese Argumente wie, ich habe nicht gemordet und nicht die Ehe gebrochen, das ist nett. Sicherlich auch gut, wenn er so gelebt hat. Aber Gott sagt, und das wundert dann viele Menschen, Gott sagt, das ist gar nicht mein Problem mit dir. Mein Problem ist, du hast mich nicht verherrlicht und du hast mir nicht gedankt. Das ist das Problem. Und das drückt natürlich aus, unser Verhältnis ist überhaupt nicht da. Wir haben kein Verhältnis. Also wenn du nie kommst und mich verherrlichst, also mich anbetest und mich groß machst, dann leben wir nicht im Frieden. Und ein Mensch kann nur Gott verherrlichen, wenn er zuvor am Kreuz war und seinen Bankrott erklärt hat und gesagt hat, ich habe eine Schuld und ich brauche dein Vergebungswerk am Kreuz und dann fange ich an, dich zu verherrlichen. Ja, das ist uns klar. Aber wir müssen uns ja irgendwie, also ich habe immer das Problem in der Gegend, wo wir wohnen, wir müssen uns ja so ausdrücken, dass die Menschen mich irgendwie verstehen. Die haben ja keine Ahnung von Gott, vom Kreuz, von Jesus, null. Und dann erzähle ich die ganze Zeit von Gott und dass wir beten und dass wir so glücklich sind und was weiß ich alles. Und dann sagt der Heiko, Klaus, was willst du eigentlich von mir? Ich sage, ich möchte gerne von dir, dass du Gott verherrlichst, dass du Gott in deinem Leben und in deinem Herzen groß machst. Er sagt, ich kenne ihn ja gar nicht. Ich sage, okay, du kannst ihn kennenlernen. Und wenn du ihn kennenlernst, dann wirst du als erstes merken, dass es ein Defizit gibt zwischen euch beiden. Das müsst ihr irgendwie lösen, das Problem. Und da merkt man auch irgendwie, also entweder Gott tut das Herz der Menschen auf und sie verstehen das, oder sie werden wirklich verloren gehen. Das ist für mich beim Studium von 4. Mose eigentlich der größte Aha-Effekt gewesen, dass ich gelernt habe, wenn das Problem ist, was Gott mit mir hat, dass ich undankbar bin. Ich meine, das kann ich doch lösen, das Problem. Ich meine, auch als Christ, ich kann doch dankbarer werden, oder? Ihr kriegt jetzt wann euer Baby? Im Februar. Oh, ist ja schon bald. Also immer, wenn wir ein Baby gekriegt haben, dann haben wir natürlich dafür gebetet, dass es möglichst ein gesundes Kind ist, ja, logisch. Jedes Mal diese Spannung. Und dann haben wir 5 gesunde Kinder gekriegt. Das war natürlich toll. Und da war meine Frau wieder schwanger. Und bei dem 6. Kind habe ich irgendwie immer den Eindruck gehabt, nachdem es mir so lange gut gegangen ist, ist das 6. Kind garantiert behindert. Also das wäre zu viel des Guten, dass man 6 gesunde Kinder. Und ich habe bei den anderen Kindern überhaupt nicht so doll dafür gebetet, dass sie gesund sind, irgendwie nur, dass ich die Geburt überlebe. Aber bei dem 6. Kind dachte ich, irgendwie hat man so einen Eindruck, ja. Und dann kriegen wir unser 6. Kind, das war einfach nur gesund. Ihm hat nichts gefehlt. Und ich bin da rumgesprungen in dem Kreissaal und der Arzt sagte, was ist mit Ihnen? Soll ich Ihnen irgendwann eine Tablette geben? So, nee, das ist alles in Ordnung. Freue mich einfach nur. Und ich glaube, dass wir das nicht verdient haben. Und wir haben immer wieder gedankt, Herr, vielen Dank dafür. Und eine Woche später, ich habe einen sehr guten Freund im Osten, in Schmalkalden, da kriegte er ein Kind mit Down-Syndrom. Es war so ein Nachzügler. Und die Familie war schon so ein bisschen am Boden. Und die hatten so viel zu tun. Und dann gibt Gott ihnen so eine Last. Und ich bin so froh, dass sie das Kind ganz freudig aufgenommen haben, aber ich bin oft mit ihm zusammen und er sagt, Klaus, er macht so viel Arbeit wie 4 andere Kinder. Es ist einfach anstrengend. Es ist natürlich schön, das wird ja oft so auch ein bisschen glorifiziert, ja, diese Kinder sind ja oft so Sonnenscheine, ja, sie sind immer fröhlich und lachen. Aber wenn ich bei ihnen zu Besuch bin und ich bin mit Antonio zusammen, das ist einfach mega anstrengend, ja. Und dann habe ich zu meiner Frau gesagt, lass uns doch mal ein Jahr lang jeden Tag dafür danken, dass Gott uns gesunde Kinder geschenkt hat, oder? Man nimmt das alles so selbstverständlich. Also wir ehren Gott so sehr, wenn wir dankbar sind. Und ich finde auch, Gottesdienst, gemeinsam als Volk Gottes vor Gott erscheinen und ihm zu danken, ist wichtig. Auch, dass unsere Kinder das irgendwie lernen, dass wir das ehrlich meinen. Ich gehe in den Gottesdienst und ich möchte Gott danken. Also wenn ich das schaffe mit euch, dass ich ein bisschen dankbarer werde und dass ihr das mal ein bisschen sacken lasst und sagt, okay, wie gehe ich eigentlich durch die Wüste? Und das, was in 4. Mose 11 steht, und damit kommen wir wieder mal zum Text zurück, das habe ich schon gestern gesagt, das ist einfach abartig. In 4. Mose 11 gibt es keinen Grund, sich zu beklagen, sondern das Volk hatte eine Grundstimmung, 4. Mose 11, Vers 1. Und diese Grundstimmung war, dass sie frühs wach wurden und vorm Zähneputzen sich beklagten. Also die standen einfach auf und fingen an zu meckern. Ich kann mich schwach entsinnen, dass meine Kinder auch schon mal so eine leichten Phasen hatten, wo sie irgendwo negativ gestimmt waren, wo man einfach nur am Meckern war. Dann habe ich gesagt, jetzt hört bitte auf, ja? Also, wieso meckert ihr eigentlich immer? Naja, Papa, du meckerst ja auch manchmal. Naja, ich sage, das zählt nicht. Also es waren dann eben doch wieder Kopien, die mich gesehen haben und mein Gemecker erlebt haben. Und da muss man sich irgendwo auch mal fragen, was für ein Bild hinterlasse ich eigentlich bei meinen Kindern? Und dann erglüht der Zorn des Herrn und er frisst am Ende des Lagers. Kleiner Nebengedanke, es ist immer gefährlich, sich am Ende des Lagers aufzuhalten, ja? Wenn du denkst, ich sitze lieber in der letzten Reihe oder nicht so nah an die Mitte, sei vorsichtig, da brennt schon mal das Feuer zuerst. Und dann gibt er diesem Ort den Namen Tapera. Und dann kommt das Mischvolk. Und vom Mischvolk lesen wir in 2. Mose 12, Vers 38, als das Volk ausgezogen ist, dann ist ein Mischvolk mitgezogen. Und auch viel Mischvolk zog mit ihnen herauf und Kleinvieh und Rinder, sehr viel Vieh. Vielleicht waren die Kinder Israel auch ein bisschen geblendet, weil sie gesehen haben, wenn das Mischvolk mitkommt, die bringen einen Haufen Kohle mit, ja. Eine Menge Vieh, können wir alles gut gebrauchen. Nehmen wir das Mischvolk mit. Aber das Mischvolk hat ihnen das Genick gebrochen. Und dieses Mischvolk fängt jetzt an zu meckern. Die Kinder Israel weinten wiederum und sprachen, wer wird uns Fleisch zu essen geben? Und das kennen wir sehr gut anwenden auf unsere Zeit. Wir leben ja als Christen in der Christenheit. Und wir sind ein Teil davon. Wir sitzen auch nicht auf der Tribüne und schauen uns die ganzen bösen Christen an, sondern wir sind die Christenheit. Und die Christenheit besteht aus Namenschristen, die kein Leben aus Gott haben, und aus wiedergeborenen Christen. Und wenn jemand sich Christ nennt und er hat kein Leben aus Gott, dann gehört er zu dem Mischvolk. Und das sind Leute, die ziehen uns nicht zu Gott, sondern die wollen irgendwie wieder zurück nach Ägypten. Sie üben einen schlechten Einfluss. Und die Frage ist natürlich, wie geht man damit um? Natürlich in der Gemeinde, wenn du merkst, da ist jemand nicht gläubig, dann wird man ihm sagen, das Beste ist, wenn du dich bekehrst. Aber wenn man merkt, dass sein ganzer Drang in eine falsche Richtung geht, dann ist es schon besser, man entlarvt ihn besser. Aber hier war das Volk eine Mischung. Und dann haben dieses Mischvolk das Herz der Kinder Israel beeinflusst. Und dann haben sie gesagt, wir wollen Fleisch zu essen bekommen. Jetzt habe ich eine Frage an euch. Hat das Volk Israel schon mal Fleisch gegessen? Im Lauf seiner Geschichte. Also ich meine jetzt, nachdem sie aus Ägypten ausgezogen sind. Wachtel. Wann? Wie bitte? Das ist richtig. Aber haben Sie schon mal früher Wachtel gegessen? aber keine Wachteln. Ja. Wir lesen 2. Mose 16. Da haben sie auch schon gemurrt. Und sie haben gesagt im Vers 3, wären wir doch im Land Ägypten durch die Hand des Herrn gestorben, als wir bei den Fleischtöpfen saßen, als wir Brot aßen bis zur Sättigung. Denn ihr habt uns in diese Wüste herausgeführt, um diese ganze Versammlung Hungers sterben zu lassen. Vers 13, und es geschah am Abend, da kamen Wachteln herauf und bedeckten das Lager, und am Morgen war eine Tauschicht rings um das Lager her. Und die Kinder Israel sahen, ja genau. Und dann steht einfach nur, dass die Wachteln kamen, anschließend kam das Manna, da haben sie gesagt, Manhu. Dadurch ist das der Name Manna entstanden. Also Gott hat ihnen schon einmal Wachteln gegeben. In 2. Mose 16. Und vielleicht denken sie daran zurück und dann murren sie und sagen, Mensch, wenn wir an die Speisekarte Ägyptens denken, da gab es Fische, Gurken, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch. Und jetzt ist unsere Seele dürre und nur auf das Manna sehen unsere Augen. Und das war natürlich verächtlich. Und wenn wir uns diese 6 Speisen ansehen, dann sind das wahrscheinlich, also erschlagt mich jetzt bitte nicht, Speisen im Wesentlichen ohne Nährwert, die zu einem großen Teil einen üblen Geruch hinterlassen. Knoblauch, Zwiebeln, Fisch. Fisch soll gut sein. Ja, ich meine, bei euch gehört ja auch der Knoblauch zum Lebensstil, aber da müsst ihr vielleicht mal drüber nachdenken, anhand dieser Bibelstelle, ob das so gut ist. Und wir finden in 5. Mose 8, Vers 8 die Früchte des Landes und sie sind einfach ganz anders. Ja? Weizen, Gerste, Roggen, Honig, Wein. Das ist der Gegensatz dazu. Aber das Verwerfliche, und ich will mich jetzt gar nicht über den Knoblauch auslassen, ist, dass dieses Volk zurück wollte nach Ägypten. Wir wollen dahin zurück. Und natürlich haben sie komplett alles vergessen, wie es ihnen in Ägypten gegangen ist. Dass sie geschlagen wurden, dass sie geknechtet waren und dass sie da zu dem Herrn geschrien haben und gesagt, hol uns hier raus. Markus. Nein. Das glaube ich nicht. Das ist die Generation, die hier gemeckert hat, die ja dann in der Wüste gestorben sind. Ja. Also, denke ich jedenfalls. Und diese Unzufriedenheit ist für sie tödlich. Anschließend haben sie das Manna genommen, sie haben es bearbeitet, und da gibt es ganz viele Bibelkommentatoren, die sagen, ja, das war sicherlich gut und das kann man machen, und andere legen das so aus, ja, das ist, wenn man das Wort Gottes passend macht für sich und irgendwie attraktiv machen will. Also da wage ich kein abschließendes Urteil, weil Gott es auch nicht verurteilt. Er schaut zu, wie man das Manna nimmt und mit den Handmühlen und den Mörsern und den Töpfen kocht und man irgendwie das noch versucht, ein bisschen abwechslungsreich zu machen. Ich denke grundsätzlich, dass das nicht nötig gewesen ist. Aber ich merke bei ganz vielen Christen, dass sie keinen Zugang zur Bibel haben. Und dass sie auch die Bibel irgendwie dröge finden, also so trocken. Und dass sie genauso reden wie die Leute hier, also nur auf das Manna sehen unsere Augen, ja. Also wenn du manchmal eine Bibelarbeit machst und sagst, wisst ihr, was unsere beiden großen Defizite sind? Wir lesen keine Bibel mehr und wir beten nicht mehr. Und dann sagen die immer, ach Klaus, das hören wir überall, in jeder Predigt. Aber es macht einfach keinen Spaß. Bibel lesen. Und dann sage ich, also ich kann dich nicht gut verstehen. Also ich muss mich auch schon mal durch ein paar Kapitel durchkämpfen, ja, wo ich mir sage, das ist jetzt vielleicht nicht so die Erhellung für mich gewesen, ja. Aber das muss es ja auch gar nicht sein. Ich soll einfach das Wort Gottes lesen, weil es Speise vom Himmel ist. Und du wirst niemals die Bibel lesen, ohne dass sie Spuren hinterlässt bei dir. Und man kann da auch mal Gott bitten, Gott, ich habe eine Hänge und ich habe auch keine Freude am Bibellesen und ich weiß, dass ich es brauche. Öffne mir doch bitte dein Wort. Ja, das haben wir doch schon ein paar Mal gebetet im Psalm 119. Da gibt es diese beiden Stellen, dass der Psalmist betet. In Vers 18, öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz. Und dann betet er im Vers 37, wende meine Augen ab, dass sie Eitles nicht sehen. Das ist doch ein schönes Paar, diese beiden Verse. Ja, Vers 18 und Vers 37, öffne meine Augen, damit ich Wunder schaue in deinem Gesetz, aber dann mach auch meine Augen zu, damit ich den anderen Quatsch nicht sehe. Ist doch ein sehr schönes Gebet. Und das wünsche ich euch. Also ich glaube, wenn der Geist Gottes wirklich in uns wirkt, wenn eure Herzen so voller Dankbarkeit sind, dann werdet ihr diese Tage benutzen und ihr werdet sagen, also 4. Mose reicht mir nicht, ich mache am Montag gleich weiter mit 5. Mose und ich werde Kapitel für Kapitel lesen. Ich empfehle euch sehr, wenn ihr irgendwie einen guten Einstieg braucht zum Bibellesen, ich habe unten ein Buch, das heißt Read It. Gibt es fürs AT und fürs NT. Und das ist so aufgebaut, dass du immer einen Bibelabschnitt liest und dann ist immer zu dem Bibelabschnitt sind drei Fragen formuliert. Eine Verständnisfrage, eine Auslegungsfrage, eine praktische Frage. Und rechts ist ein leeres Blatt und da musst du die Antworten hinschreiben. Und das fordert heraus. Also ich mache das mit meinem Sohn, weil ich den auch noch so ein bisschen motivieren muss. Und das schafft eine gewisse Verbindlichkeit. Das dauert nicht lange. Du musst immer so 10, 12 Verse lesen und da musst du die Fragen beantworten. Und die Fragen sind gut gestellt. Ich finde das sehr gut. Und wir verkaufen das ganz viel an junge Leute, die das nehmen und damit starten in die Bibellese. Also macht irgendwas. Aber wenn ihr einen Defekt seht und ihr merkt, da habe ich einen Nachholbedarf, dann überlegt euch heute, wie kann ich das abstellen? Es kann ja nicht sein, dass noch ein Haufen Seiten in deiner Bibel zusammenkleben, weil du die noch nie aufgeschlagen hast, ja? Also Luther hat mal gesagt, das Wort sollen sie lassen stehen, ja? Und das verstehen wir heute falsch. Wir denken immer, wir sollen es stehen lassen, ja? Aber der hat es anders gemeint. Er hat es so gemeint, dass er gesagt hat, wir sollen das Wort nicht verfälschen, sondern wir sollen es stehen lassen in seiner moralischen Bedeutung und Wichtigkeit. Aber wir sollen es nicht im Schrank stehen lassen, ja? Es dauert nicht mehr lange, da können wir Staubtücher mit Bibelspruch verkaufen, dass man die Bibeln immer abstauben kann. Manna ist das Brot vom Himmel. Wovon ernähre ich mich? Johannes 6, wir wollen das lesen, Vers 48. Also ich sehe schon, wir kommen irgendwie nicht durch. Aber das ist doch auch nicht schlimm, ja, oder? Wir stehen nicht unter Leistungsdruck. Johannes 6, Vers 48. Ich bin das Brot des Lebens. Eure Väter haben das Manna in der Wüste gegessen und sind gestorben. Das ist das Brot, das aus dem Himmel herniederkommt, auf das man davon esse und nicht sterbe. Ich bin das lebendige Brot, das aus dem Himmel herniedergekommen ist. Wenn jemand von diesem Brot isst, so wird er leben in Ewigkeit. Das Brot aber, das ich geben werde, ist mein Fleisch, welches ich geben werde für das Leben der Welt. Das ist schon interessant. Also es gibt Ausleger, die sagen, das Essen des Fleisches in 2. Mose 16 ist dieses Einswerden und diesem Gestorbensein mit Christus. Da sollen wir einmal Fleisch essen. Das sagte der Herr Jesus, wer Leben bekommen will, der muss mein Fleisch essen. Und davon sind die ersten Wachteln in 2. Mose 16 ein Bild. Aber dass das Volk wieder Fleisch essen wollte, ist ein Bild davon, dass sie, wenn du wieder mit dem Herrn Jesus in Kontakt kommen willst und hast dich nicht bekehrt, dann wirst du sein Fleisch essen als Richter. Und genau das erleben sie. Und das war auch ihr Drang. Sie wollten nach Ägypten zurück. Sie wollten nichts mit diesem Manna zu tun haben. Und ich wünsche uns so sehr, dass Gott unsere Herzen berührt und dass er unsere Herzen öffnet, dass wir etwas entdecken von der Schönheit und von der Herrlichkeit des Herrn Jesus. Darf ich euch mal ein Beispiel nennen, was mich in den letzten Wochen sehr berührt hat? Das ist Johannes 18. Ich habe Johannes Evangelium gelesen und dann komme ich zu Vers 22. Und da steht, als er aber dieses sagte, gab einer der Diener, der dabei stand, Jesus einen Backenstreich und sagte, antwortest du also dem hohen Priester? Jetzt hört gut zu, was der Herr Jesus sagt. Jesus antwortete ihm, wenn ich übel geredet habe, so gibt Zeugnis von dem Übel. Wenn aber recht, was schlägst du mich? Stellt euch bitte die Szene vor, da ist der Schöpfer, Da ist der Herr der Herren und der König der Könige. Und vor ihm steht so ein jämmerliches Geschöpf. Und es gibt dem Schöpfer eine Ohrfeige. Also da hätte ich doch gedacht, da geht sofort die Erde auf, wie bei Korah. Weg mit dem Wicht, ja. Oder irgendwas hätte doch passieren müssen. Und dann bleibt mein Herr stehen und dann fragt er ganz nett diesen Knecht, der ihn gerade geschlagen hat, wenn ich was Falsches gesagt habe, dann sag es mir bitte. Aber wenn ich nichts Falsches gesagt habe, dann habe ich jetzt die Frage an dich, warum schlägst du mich? Ey, und da kann ich nur meine Bibel zuschlagen und sagen, Herr, du bist einfach großartig, oder? Einzigartig. Das ist mein Herr. Er fragt den und sagt, wieso schlägst du mich? Warum hat mein Herr das alles erlitten, alles erduldet? Warum hat er das alles sich ertragen lassen von den Menschen? Er geht bis zum Kreuz und am Kreuz, dann wird es dunkel und dann lädt Gott die ganze Schuld von mir auf ihn und dann trägt er das alles. Und habt ihr mal Markus gelesen? In Markus steht, Vers 37, als das Werk vorbei ist, Jesus aber gab einen lauten Schrei von sich und verschied. In Jesaja steht, er wird nicht schreien. Er wird nicht laut sein. Das war überhaupt nicht die Weise von Jesus, laut zu sein, auf sich aufmerksam zu machen, wie auch immer. Aber als er das Werk vollbracht hat am Kreuz, dann kann der Herr Jesus nicht anders und er schreit laut und stirbt. Habt ihr schon mal einen erwachsenen Menschen schreien gehört? Also man hört Kinder schreien, ja? Ich habe einmal einen Erwachsenen laut schreien gehört. Und das war, als wir eine Schwester zu Besuch hatten, die mit uns in die Gemeinde fuhr. Und als wir von der Gemeinde nach Hause fahren mit ihrem Mann, dann hält sie sich am VW-Bus fest an der B-Säule und ihr Mann haut die Schiebetür zu und ihre Hand war dazwischen. Und die hat erbärmlich geschrien. Das sind natürlich Schmerzen, die gehen irgendwann wieder weg. Ja, die Finger sehen eine ganze Weile aus wie Korkenzieher. Aber dieser Schrei ist mir heute noch in den Ohren. Das war ein Schrei eines Erwachsenen. Das ist was anderes, wie wenn ein Kind schreit. Und jetzt liest du die Evangelien und kommst an den Punkt. Und dann schreibt Markus auf. Und Markus war ja kein Augenzeuge. Markus hat mit hoher Wahrscheinlichkeit seinen Bericht von wem bekommen? Wer war immer zusammen? Petrus. Petrus muss in der Nähe gewesen sein. Und Petrus hat ja interessante Sachen an Markus weitererzählt. Zum Beispiel seine Verleugnung schreibt niemand ausführlicher als Markus. Also er hat das nicht verschwiegen. Aber dann muss der Petrus dem Markus erzählt haben, du, als die Sonne wieder aufging, als diese Dunkelheit vorbei war, plötzlich schreit Jesus am Kreuz und dann stirbt er. Schreibt Markus auf, er gab einen lauten Schrei von sich. Und dann sage ich mir, Herr, es muss so schlimm für dich gewesen sein, dass du dich gar nicht mehr beherrschen konntest. Du hast einfach nur noch geschrien. Und liebe Geschwister, wir können doch nicht die Bibel lesen und können davon unbeeindruckt sein, oder? Das ist mein Herr. Und dann fängst du doch an, dankbar zu sein. Es kann doch gar nicht anders sein. Und dann sagst du dir, okay, das ist genau das Manna, was ich brauche. Das ist das lebendige Brot aus dem Himmel. Das muss ich lesen. Ich muss einfach mal bei so einem Vers, Markus 15, Vers 37, irgendwie mal stehen bleiben und sagen, Herr, wie war das für dich? Warum hast du für mich geschrien? Warum hast du das gemacht? In Markus 14 gibt es auch noch so einen Extremvers, der ist in Gethsemane. Und dann sagt er, als er zu seinem Vater betet, nimm diesen Kelch von mir weg. Das steht in keinem anderen Evangelium. In anderen Evangelien steht es irgendwie anders, aber hier sagt er, das ist er da im Garten und sagt, nimm den Kelch weg. Der Vers geht weiter, ja, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Aber erstmal sagt er so ganz entschlossen, ich kann es nicht. Also wenn ich daran denke, ans Kreuz zu gehen und von dir verlassen zu sein und die ganze Schuld zur Sünde gemacht zu werden, ich will es nicht. Nimm den Kelch von mir weg. Also, Das macht doch so ein bisschen die Dramatik deutlich für das, was am Kreuz passiert ist. Und dann steht der Herr da in Lukas 17 und er sagt zu mir, Klaus, wo sind die Neun? Kannst du dich Kannst du dich nicht dafür bedanken? Fällt dir das so schwer? Kann es sein, dass das Volk Gottes ein Volk geworden ist, was undankbar geworden ist, was durch die Wüste geht und permanent meckert, weil es ihm die Speisekarte nicht gefällt, weil Mose ihnen nicht gefällt? Wir werden das noch sehen in den Kapiteln. Sie haben alle so Spezialthemen, die wir heute alle wiederfinden im Volk Gottes, worüber man meckern könnte, worüber man unzufrieden ist, dass man Autoritäten in Frage stellt, dass man Familienzwist hat, wie in 4. Mose 12, dass dann Aaron und Miriam kommen und gehen ihrem Bruder Mose an. Das ist schon übel. Ja. Ja. Ja, klar.
Wir haben ja gestern Segen gehabt.
Ja.
Segen ist ja was Gutes.
Ja. Ja.
Und der Gegenüberstellung mit der Hüfte. Es klingt ja so, dass in 5. Mose 8 das was Besseres ist, wie das, was in Ägypten ist.
Ja.
Dieses Volk, was dieses Bessere besaß, ist aber fürchterlich gottlos.
In Kanaan.
Ja.
Ja.
Und der Herr spricht ja das Gericht über sie.
Ja, ja. Also zunächst möchte ich dich ein kleines bisschen korrigieren. Er hat ihnen natürlich die Früchte Ägyptens nicht gegeben, ja?
Nein, ich rede schon von den Früchten des Landes.
Okay.
Ich rede von den Früchten des Landes, was ja das Bessere ist. Das Volk denkt, dass in Ägypten das Bessere hat.
Ja, ja.
Das Bessere hat ja auch sie. Nur interessanterweise, es gehört ihnen nicht, der Herr schenkt ihnen. Von einem Volk, das gottlos ist.
Tja, keine Ahnung. Also ich denke mal, Gott ist ein guter Gott. Und er lässt die Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte, ja? Also, ich glaube, er hat allen Völkern Gutes gegeben, ja? Vielleicht war Kanaan besonders fruchtbar. Und Gott gibt Dinge, um Menschen zu segnen. Er lässt seine Sonne aufgehen über Gerechte und Ungerechte. Und so hatten die Kanaaniter eine Zeit lang das Privileg, gute Früchte zu haben. Und dann
doch. Ist es dann die Sünde Kanaans, dass sie Römer 1,21
Vielleicht so, aber ich denke, Gott äußert sich ja noch deutlich über Kanaan, indem er sagt, dass sie so schrecklich sich gegen ihn gewandt haben und Göttern gedient haben, ihre Kinder durchs Feuer gehen ließen, alles Mögliche gemacht haben, dass es ein Gräuel war. Und er hat eine lange Zeit extra gewartet, ob sie sich noch ändern würden. Und als sie Jahrhunderte vergangen sind, hat er dann ein Gericht über sie beschlossen und gesagt, so jetzt ist eure Zeit abgelaufen und ich werde euch aus dem Land wegnehmen und mein Volk da reintun. Aber es ist ja immer ihre eigene Entscheidung gewesen. Ja, man kann ja nie sagen, die armen Kanaaniter, die konnten ja nichts dafür, die waren schon vorherbestimmt. Ja, da können wir nicht mitreden. Aber ja, ich kann nicht etwas über Dinge sagen, über die Gott nichts sagt. Ja.
Mir ist nur aufgefallen, dass sie das Bessere hatte, ja. Obwohl sie gottlos waren. Das ist das, was ich jetzt einfach noch nicht
sagen ja.
Hätte ja sein können, dass du da
drüber. Ja. Aber ja.
Sie
ja, ja. Ja.
Und sein Schlusssatz ist ja, bei Luther, glaube ich, steht es so, Gott nahe zu sein, ist man nicht. Der kommt am Ende drauf, dass das andere einfach nicht den Wert hat, wie Gott nahe zu sein.
Mhm. Ja, und vielleicht noch mal, was in ihre Richtung geht. Das Volk Israel hatte ja sogar in der Wüste das Manna. Und das Manna muss so eine perfekte Nahrung gewesen sein, dass ich mal unterstelle, dass es vielleicht sogar noch besser war, wie alle Früchte in Kanaan zusammengenommen. Das Manna muss einen Nährwert gehabt haben und einen Geschmack. Und ich meine, es hat ja Millionen von Menschen 40 Jahre lang am Leben gehalten, ja. Aber oft ist es eben so, dass wir dieses Perfekte, das Gute, was Gott uns gibt, dass wir es nicht mehr wertschätzen. Und das ist wahrscheinlich immer das Problem der dritten Generation, ja. Es gibt ja immer so Erweckungen, ja, die leben in der Bibel, die sind völlig begeistert und dann kommen die Kinder, die erben das noch so ein bisschen. Und die dritte Generation, die sagt, wir wissen gar nicht, wovon ihr redet, ja. Und die müssen dann wieder Dinge für sich selbst neu entdecken. Und deswegen bin ich hier auch wirklich sehr beruhigt, dass der Altersdurchschnitt wahrscheinlich unter 40 liegt, ja. Also, dass wir wieder eine Generation haben, die jünger sind und die merken, wenn wir überleben wollen, die Alten werden irgendwann abtreten, wenn wir überleben wollen, dann müssen wir den Geschmack des Manna für uns wieder entdecken, sonst gehen wir vor die Hunde. Das glaube ich. Das mal ganz praktisch gesehen, ja. Und das fühle ich ein bisschen als meine Mission. Ich möchte gerne wieder Geschmack entwickeln für die Schrift, die so perfekt ist und so einzigartig und die wirklich auch im Leben ja hilft. Es ist ja nicht so, dass das alles so abstrakt ist und dass man damit nichts anfangen kann. Das merken wir ja auch im vierten Buch Mose. Wir ackern jetzt hier durch und wir merken, wir übergehen ja ganz vieles, über was man noch reden müsste, wovon man auch wieder lernen kann. Aber aus 4. Mose 11, die ersten 15 Verse wollen wir wirklich lernen, oder die ersten 9 Verse, entdecke wieder den Geschmack des Manna. Und am besten jeden Tag. Und es ist ja auch nicht ohne Bedeutung, dass das Manna frühst da war und dass man es frühst sammeln musste. Also ich will jetzt keine Gesetze aufstellen, aber ich glaube, dass es gut ist, wenn man frühst eine Portion zu sich nimmt. Ja. Dann machen wir noch 4. Mose 11 fertig. In den Versen 10 bis 15, da beklagt sich sogar Mose. Und als Mose das Volk nach seinen Geschlechtern, einem jeden am Eingang seines Zeltes weinen hörte und der Zorn des Herrn heftig entbrannte, da war es übel in den Augen Moses. Und Mose sprach zu dem Herrn, warum hast du an deinem Knecht übel getan? Und warum habe ich nicht Gnade gefunden in deinen Augen, dass du die Last dieses ganzen Volkes auf mich legst? Bin ich mit diesem ganzen Volk schwanger gegangen? Oder habe ich es geboren, dass du zu mir sprichst, trage es in deinem Busen, gleich wie der Wärter den Säugling trägt in das Land, das du ihren Vätern zugeschworen hast? Woher soll ich Fleisch haben, um es diesem ganzen Volk zu geben? Denn sie weinen gegen mich und sagen, gib uns Fleisch, dass wir essen. Ich allein vermag nicht, dieses ganze Volk zu tragen. Und Gott ist sehr gelinde mit Mose. Gott sagt zu Mose, ich werde dir Ich werde dir siebzig Männer geben. Und diese 70 Männer werden dich unterstützen. Und jetzt kann man natürlich fragen, war das weise von Mose? Hätte er nicht alleine das Volk leiten können? Ich glaube, dass Gott ihm auch die Fähigkeit gegeben hätte, dieses Volk alleine zu führen. Aber der Mose breitet seine Sorge aus vor Gott und dann sagt Gott, okay, ich gebe dir eine Lösung. Ich schenke dir 70 Leute, die werden dich unterstützen. Und ich möchte es einfach mal positiv sehen. Ich glaube, dass wir zu Gott gehen können und können sagen, Gott, es gibt Aufgaben, die sind mir zu schwer. Kannst du mir nicht helfen dabei? Und dann gibt Gott Helfer. Ich empfinde das als sehr glücklich, dass ich, je älter ich werde, merke, dass man Leute hat, wo man Aufgaben delegieren kann, dass man muss nicht alles selber machen. Man kann Dinge delegieren und man sieht, dass es Leute gibt, die können viele Sachen noch viel besser. Und das erlebt Gott, das erlebt Mose hier. Und Mose hat dann sogar noch ein sehr weites Herz, wenn es darum geht, dass diese beiden Männer, Eldad und Medad, dass sie ungewöhnlich weissagen. Nicht an dem Ort, wo man eigentlich geweissagt hat. Und dann kommt der Josua, das sind immer die Jungen, die wollen immer alles ganz viel besser machen und ganz streng sein. Dann sagt, du, die weissagen an dem falschen Platz. Und dann sagt Mose, lass sie doch weissagen. Wer bin ich? Aber Mose sprach, eiferst du für mich? Möchte doch das ganze Volk des Herrn Propheten sein, dass der Herr seinen Geist auf sie legt. Vers 29. Also wir denken ja oft in unserem christlichen Umfeld, Dinge in der Christenheit, die müssten so passieren, wie ich sie mache. Vielleicht haben wir so ein paar Regeln. Man muss im Stehen beten. Wir treffen uns, wir beten auf den Knien. Manche bleiben sogar sitzen. Ist jetzt eine ganz lapidare Sache, ja. Will ich auch gar nicht weiter vertiefen. Aber hier war irgendetwas ungewöhnlich. Und Mose hat auf einmal ein weites Herz und er sagt, wenn sie das nicht so machen wie wir, wisst ihr, ich komme aus einer Gruppe von Christen, die hatten das Selbstverständnis, dass wir eigentlich die Besten sind. Und alle anderen Gruppen haben alle einen Defekt, nur wir nicht. Und es ist so schrecklich, so ein Hochmut, dass Gott den richtet und dass Gott mir dann Christen gezeigt hat und Kinder Gottes gezeigt hat, die in einem ganz anderen christlichen Umfeld gelebt haben und die wesentlich treuer waren und die wesentlich hingegebener gelebt haben und wo ich mir die Augen oft gewischt habe und sage, wieso habe ich so verächtlich über die gedacht? Was ist das grässlich? Und ich möchte euch bitten, lernt daraus. Ja? Das war die größte Veränderung in meinem geistlichen Leben. Ja? Die exklusiven Brüder, wo ich früher aufgewachsen bin, sie hatten den Anspruch, dass nur wir es richtig machen. Und das ist grässlich. Und wenn du das dann mal merkst, wie du denkst und wie du über andere Christen denkst, ja, was habe ich alles gehört über die Russlanddeutschen und über die und über die und die, die hatten alle ihren Defekt, ja. Und jetzt bin ich seit 10 Jahren unterwegs in so vielen unterschiedlichen christlichen Gruppierungen und ich bin so begeistert, dass ich den Reichtum mitnehmen darf, den ich überall entdecke, an Treue, an Hingabe, an und vor allen Dingen, dass Gott mich ein bisschen kuriert hat von diesem hochmütigen Denken. Und das sagt der Mose hier. Da gibt es etwas, mein lieber Josua, das hast du noch nicht durchschaut. Das läuft nicht alles nach der Spur. Aber weißt du, und jetzt sage ich euch mal die Namen von den beiden. Der eine heißt Gott hat geliebt und Medad heißt Geliebter. Ist das nicht interessant? Von den 68 Leuten erfahren wir keinen Namen. Aber von den beiden, die offensichtlich falsch gearbeitet haben, da sagt Gott, wisst ihr, der eine ist der Geliebte und der andere, der heißt Gott hat geliebt. Sie weissagen am falschen Ort. Wir sollen und können das Wirken Gottes nicht hindern. Wir lesen noch Markus 9, Vers 40 dazu. Also ich möchte nicht, dass ihr mich jetzt hier als ganz schräg anguckt. Natürlich ist damit nicht gemeint, dass wir eine Irrlehre bringen, ja? Versteht ihr mich richtig? Dass wir nicht vom Wort Gottes abweichen, überhaupt keine Frage. Aber wir haben manchmal unsere Vorstellungen, wie manche Sachen laufen müssen, die nicht unbedingt mit der Schrift zu begründen sind. Der Herr sagt, wer nicht wider uns ist, ist für uns. Markus 9, Vers 38. Johannes aber antwortete ihm und sprach, Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt, Dämonen austreiben in deinem Namen. Und wir wehrten ihm, weil er uns nicht nachfolgt. Jesus aber sprach, wehrt ihm nicht. Denn es ist niemand, der ein Wunderwerk in meinem Namen tun und bald übel von mir zu reden vermögen wird. Denn wer nicht wider uns ist, ist für uns. Und dieses Problem der Jünger, das haben wir alle. Lehrer, wir sahen jemand, der uns nicht nachfolgt. Und das ist natürlich ketzerisch. Da ist jemand, der uns nicht nachfolgt. Der macht nicht das, was der Klaus Günschel gesagt hat. Und dann sagt der Herr, wer bist du eigentlich? Ja? Wieso denkst du, dass dir Leute nachfolgen müssen? Es ist niemand, der ein Wunderwerk tun wird, es sei denn in meinem Namen. Und das gibt uns eine echte Gelassenheit, dass man sagt, okay, Herr, du hast ein großes Volk und wir sind schon mal streckenweise ein bisschen unterschiedlich. Aber ich bin doch sehr froh, dass du in deinem Volk wirkst, dass du deine Wundertaten tust. Und wer bin ich, dass ich Leuten im Weg stehen will und ihnen sagen, das dürft ihr so nicht machen. Ihr müsst in meinem Verzeichnis stehen. Ihr müsst mir nachfolgen und ihr müsst vor allen Dingen mein Liederbuch nehmen. Und was weiß ich, was du alles verlangen kannst, was die Leute machen sollen. Ja? Das gibt uns eine gewisse innere Weite und Gelassenheit, das wünsche ich uns. Und mit diesen Gedanken würde ich gerne in die Pause gehen und wir machen dann